Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 2 unserer neuen Serie, dem Black FM Telegram, in dem wir tagesaktuelle Themen kurz und bündig diskutieren wollen. Und das machen wir heute via Telefonkonferenz in der Außenstelle in Graz-Waltendorf, Frank Wonisch, und der Jungpapa in Wien, Jürgen Pucher. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen. Hi, Jungs.
Hallo, vielen Dank. Alles Gute, Jürgen.
Ich bin Michael Belitz und wir wollen, wie auch schon beim letzten Mal, kurz und knackig ein paar Punkte diskutieren. Das Spiel gegen Salzburg liegt hinter uns. Zwar setzt es eine knappe Niederlage, aber man hat auch gesehen, dass die Fans die Spieler trotzdem gefeiert haben im Anschluss. Vor allem, was man in der zweiten Hälfte gesehen hat, gab doch ziemlich viel Anlass zur Freude, oder Frank?
Ja, also es hat im Stadion so ausgesehen und es hat sich im Stadion vor allem so angefühlt, als ob es Anlass zur Freude gibt. Stimmung war gut bis sehr gut. Nach dem Schlusspfiff, man hat verloren, wurde trotzdem die Mannschaft beklatscht und gefeiert, hat Respekt für die Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit bekommen. Fraglich ist natürlich, warum es in der zweiten Halbzeit besser gegangen ist, aber darüber werden wir uns ja vielleicht noch unterhalten.
Jürgen?
Ja, ich steige da gleich ein, weil ich fand es natürlich atmosphärisch und so auch cool, da kann man nichts sagen, das war ein lässiger Auftritt und vor allem war irgendwie das Stadion mit dabei und dann macht es immer Spaß, aber ich halte es halt für trügerisch, was da passiert ist, weil das einzige Tor, das wir erzielt haben, war eine Standardsituation, die natürlich super war. Und man hat aber offensichtlich bemerkt, dass Red Bull da irgendwie mindestens 2-3 Level runtergeschalten hat, ob bewusst oder unbewusst, wo wir dann irgendwie zum Zug gekommen sind. Und ich glaube, dass es deswegen, so wie bisher in der Saison, immer wieder schon so Phasen gab, wo es gut war und wo das funktioniert hat, aber ich glaube, dass es diesmal wieder so war. Es war halt auch so eine Phase, wo dann plötzlich die Mannschaft da war, aber nicht nur, weil sie so besonders viel besser war als vorher.
Habt ihr, also die zweite Halbzeit war ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Man ist ja dann eigentlich in 2 bis 3 Situationen einen überragenden Šišan Stanković gegenübergestanden und an ihm gescheitert. Was hat euch jetzt besonders viel Freude bereitet an dem Spiel, an der zweiten Hälfte vor allem?
Naja, grundsätzlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, und das habe ich gemacht vor unserem Telefonat, sieht man, dass in der zweiten Halbzeit deutlich mehr nach vorne gegangen ist und auch deutlich mehr von Aktionen in und rund um den Strafraum zu einem sinnvollen Abschluss geführt hat. Und das macht natürlich Spaß und die eigene Mannschaft beginnt aufs Tor zu schießen, weil das war in der ersten Halbzeit eher jetzt nicht ganz so. Das ist das eine, was Spaß gemacht hat, und das andere, was Spaß macht, ist, und das sieht man auch statistisch abgebildet in den Hit- und Touchmaps, das Spiel war schon deutlich mehr, deutlich zügiger nach vorne und deutlich mehr in der Salzburger Hälfte orientiert als in der ersten Halbzeit. Und das macht natürlich Freude. Wie gesagt, das große Fragezeichen für mich hinter dem, ob man sich so drüber freuen soll, ist noch immer, warum es besser gegangen ist, ob das passiert ist, was der Jürgen gesagt hat, nämlich dass Salzburg 2 Gänge zurückgeschaltet hat, wird der Fall gewesen sein. Oder ob es schon dem auch geschuldet war, dass Sturm nach dem Rückstand dann das System geändert hat und umgestellt hat. Und ob es vielleicht auch dem geschuldet war, dass es dann besser funktioniert hat und die Salzburger dann schon nochmal ins Strudel gekommen sind.
Ja. Aber es war trotzdem, hat es mich dann schon ein bisschen erinnert, wie das Cup-Spiel in Wien gegen die Austria, nur mit andersherum. Weil da war der Beginn, die erste Halbzeit und der Beginn der zweiten Halbzeit so ähnlich wie jetzt gegen Red Bull. Das war nicht schlecht, aber es ging halt vorne nichts rein. Trotzdem ist es so, man hat so eine gefühlte Hilflosigkeit, spüre ich da trotzdem immer. In der ersten Halbzeit geht Red Bull sowieso, aber in der zweiten dann, da geht mehr, man kriegt Push vom Publikum, man hat irgendwie Feuer drin, aber irgendwie trotzdem, es geht nicht diese Explosion durch die Mannschaft, dass das dann wirklich plötzlich funktioniert, das ist irgendwie schwer zu erklären, aber ich fühle eine gewisse Hilflosigkeit trotz manchmal guten Momenten.
Habt ihr das Gefühl generell, dass man jetzt auch wieder, wie man es gesehen hat, gegen starke Gegner vielleicht motivierter in ein Spiel reingeht, mehr Biss zeigt, mehr kämpft? Und wenn ja, warum ist das so?
Ich glaube, weil die Mannschaft einfach da nicht so viel zu verlieren hat, wie gegen ein WRC und die anderen Konsorten, die es da gibt. Weil man einfach sich ein bisschen mehr Pfeiftraum-Mentalität aneignen kann und das dann einfach immer leichter geht, wie alles auch im Leben.
Frank?
Ja, also das wird sicher stimmen, und was natürlich auch ein Punkt ist, ist, Salzburg will halt immer spielen. Die wollen spielen. Die stellen sich nicht mit einer Fünferkette hinten ganz tief hin und warten, was passiert, sondern die spielen aktiv Fußball. da kannst du auch mitspielen, probieren und das kann funktionieren oder auch nicht. Es kann sein, dass die dich mal 5-0 aus dem Stadion bomben und einmal geht es halt nur 2-1 aus. Aber Faktum ist, die spielen und da tun wir uns natürlich leichter, auch unser Spiel zu spielen, im Regelfall, wenn ein anderer auch spielen will und hinten nicht immer den Beton anrührt.
Gibt es gewisse Spieler, die ihr jetzt stärker gesehen habt in der Partie als davor oder die euch besonders viel Freude bereitet haben?
Also ich fand nicht nur wegen dem Freistoß den Schul wieder ein bisschen verbessert, ganz ehrlich, weil ich habe schon gesehen, dass da irgendwie, wenn was mit sinnvollen Impulsen nach vorne passiert, das war er schon sehr oft mit dabei, finde ich.
Das habe ich mir statistisch angeschaut, weil ich mir gedacht habe, dass das kommt. Und statistisch kann man das aus der Offensive nicht belegen, weil statistisch hat er offensiv 27 Aktionen an den Mann gebracht. Das hat er auch schon in anderen Spielen. Er hat auch schon Spiele gehabt, da hat er 30 und 35 Aktionen an den Mann gebracht. Wo er definitiv besser war, ist im Defensivverhalten. Also er hat einige Bälle abgefangen und er hat mehrere Zuspiele geblockt. Da hat er mehr geschafft und auch zwei Bälle abgefangen. Und ich glaube, dass das zu diesem Eindruck von Peter Schul beiträgt. Was man auch sagen muss, ist, wer in diesem Spiel deutlich höhere und bessere Passquoten hat, ist zum einen Lackner mit 24 und Hierländer mit 33. Mhm. Ne? Die haben sonst in den anderen Spielen deutlich schlechtere Quoten gehabt. Und was man auch sagen muss, mit 28 Bällen, die an den Mann gekommen sind, ist auch die Quote vom Sandy Lovric nicht so schlecht.
Habe ich selber.
Aber der hat auch 16 Defensivaktionen, die funktioniert haben.
Aber da merkst du, wie trügerisch die Geschichte tatsächlich ist, wenn man von der Euphorie ein bisschen angesteckt ist und von der zweiten Halbzeit irgendwie ein bisschen so mitgerissen war, dann sieht man den Spieler auch gleich besser und offenbar ist das Zahlmaterial so, dass es doch nicht so war.
Habt ihr die Spielbewertung auf Sturmnetz gesehen? Habt ihr die gesehen?
Ja, gesehen, ja.
Ja, Peter Schul, stärkster Spieler, laut dem Voting, und der schwächste Spieler, Dario Marisic.
Also bei Marisic muss man sagen, kann man es in der Statistik, wenn man böse ist, kann man es bei Marisic aus der Statistik rauslesen, weil der hat zwar gewonnene Zweikämpfe, aber der hat keinen einzigen abgefangenen Ball und der hat eine verhältnismäßig schlimme Passquote in diesem Spiel. Also von seinen langen ist, glaube ich, nur einer angekommen insgesamt und die probiert er ja doch immer. Und das kann natürlich auch sehr schnell dazu führen, dass du recht eine schlechte Quote zusammenbringst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ota Kiteschwili hat von den Statistik her eines seiner schlechtesten Spiele bisher gemacht und wird aber sicher nicht schlecht bewertet.
Bei Marisic war es auch so, dass man aus meiner Sicht ihn zu Recht rausgenommen hat bei der Systemumstellung dann am Schluss. Dass man ihn geopfert hat als Innenverteidiger, nicht einen oder anderen zwar, weil er war offensichtlich der Schwächste in der Dreierkette davor.
Jetzt 10 Runden gespielt, 13 Punkte am Konto. Zuletzt haben jetzt, glaube ich, der WRC, die Austria, St. Pölten auch verloren. 12 Runden sind jetzt noch bis zum Playoff. Im Oktober und November müssen also Punkte her. Besonders der November wieder ziemlich harter Monat im Sinne von, da müssen wirklich Punkte her. Hartberg, Innsbruck, St. Pölten und Altach kommen. Was glaubt ihr, dass jetzt passieren muss, dass wir wirklich über dem Strich bleiben können?
Die jetzt anbrechende Länderspielpause gilt gut zu nutzen. Gut, das ist jetzt ein Phrasenschwein.
Das tut eh jeder.
Floskel. Ja. Aber das meine ich halt wirklich so. Es gilt halt zu analysieren, was war es, das gegen Salzburg in der zweiten Halbzeit gut funktioniert hat. Und wenn es auf einer höheren Analyse-Qualitätsbasis, als ich sie da habe, sich herausanalysieren lässt, dass vielleicht auch die systemische Umstellung in der zweiten Halbzeit was damit zu tun hatte, dann muss man sich das als Trainerteam vielleicht auch einmal zur Brust nehmen und überlegen, ob da nicht auch ein Fünkchen Wahrheit und ein Fünkchen Hoffnung für die kommenden 12 Runden drinnen liegt.
Mhm. Jürgen?
Ich glaube halt, dass der Knackpunkt da wieder ankickt nach der Länderspielpause in Favoriten wird, wenn wir das zweite Mal gegen die Austria spielen. Da ist es dann tatsächlich so, dass man das Spiel gewinnen muss. Oder zumindest in dem Spiel so eine Figur machen muss, dass die Trainerdiskussion nicht losgeht. Weil wenn man das Spiel nicht so absolvieren, wie es zur allgemeinen Zufriedenheit sein könnte oder sein müsste, wird die beginnen wie das Abendgebet.
Wir haben das ja auch in letzter Zeit mitbekommen, dass das Verhältnis des Übungsleiters mit dem Sportdirektor wahrscheinlich nicht das rosigste sein dürfte. Es hat ja ausgerechnet 2 Tage vor dem Salzburg-Spiel eine kleine Krisensitzung gegeben. Christian Jauch hat gesprochen, dass er sich beide Seiten anhören wollte. Die Dringlichkeit dürfte ja doch etwas höher gewesen sein, oder?
Naja, die Spannende liegt ja in der Formulierung vom Präsidenten, er wollte sich beide Seiten anhören. Das klingt ja schon dann auch, dass er quasi sozusagen als Mediator zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer agieren muss. Und wenn er es anders gemeint hat, schön, dann hat er es sehr botschaft formuliert, weil überbleiben tut. Der Präsident muss zwischen den beiden, die sportlich zusammenarbeiten müssten und sollten und zwischen die kein Blatt passen sollte, der Präsident muss zwischen beiden vermitteln.
Es war ganz genau so. Er hat es halt durch die Blumen so ausgedrückt und glaubt nicht unabsichtlich. Er musste zwar Streithähne quasi wieder vereinen, damit sie an einem Strang ziehen. Und das, was wir ein bisschen vermutet haben, schon im Laufe der letzten Wochen, dass da nicht mehr alles so genau passt aufgrund kleiner Anzeichen, die man so deuten konnte, hat sich offenbar bewahrheitet. Die haben zwar irgendwie nach außen hin den Schein gewahrt, aber insgeheim haben sie sich einfach nicht mehr vertragen und offenbar nicht mehr genau gewusst, jeweils vom anderen, wo er hin will. Und das hat, glaube ich, dazu geführt.
Jürgen, du hast das ja vorher schon kurz angesprochen. Du glaubst, dass das Spiel gegen die Austria ein bisschen ein Knackpunkt sein könnte. Aber jetzt generell, was muss passieren, dass man eben in nächster Zeit vielleicht keine Krisensitzungen mehr braucht?
Ja, ich glaube, es geht nur so. Es ist leider so bitter, das ist auch, wenn man jetzt Fortschritte sieht, wenn man da was erarbeitet. Ich glaube nicht, dass er so viele Zeiten hat. Ich habe jetzt irgendwo auf Twitter in letzter Zeit schon einen Kommentar gelesen, eigentlich sollte man Vogel jetzt gehen lassen, einen neuen Coach bis zum Winter einarbeiten lassen und der soll dann sein Kader umstellen im Winter. Also es gibt schon diese Kommentare, die immer so eine Trainerdiskussion einläuten. Und ich glaube, er kann die tatsächlich nur mal mit Siegen verhindern, so blöd es ist. Aber es ist so.
Frank?
Ja, ich halt sehr wenig von Trainerdiskussionen, weil ich tue es nicht gern, aber in dieser Causa blicke ich dann immer nach Wien-Hütteldorf, was die in letzter Zeit mit Trainer ausprobieren und verbrennen und wegschmeißen produziert haben dort, mit einem deutlich qualitativ höherwertigen Kader und dann viel, viel mehr Geld bringen die nichts zusammen. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen auch der Wankelmütigkeit und den komischen Trainerentscheidungen dort geschuldet ist und den komischen Trainerentlassungen, und darum halte ich davon gar nichts, ganz ehrlich.
Dem stimme ich zu, weil ich glaube, dass die Geschichte in Wien bei Rapid auch jetzt mit Kühlbacher kein gutes Ende nehmen wird, weil es ist jetzt ein Euphorie-Schub und das passt irgendwie im Moment, aber ich glaube nicht, dass das langfristig der Weisheit letzter Schluss sein wird. Und genauso glaube ich nicht, dass wir nach Heiko Vogel sofort jemand aus dem Hut zaubern würden, der uns wirklich was hilft. Also ich bin nach absolut der Meinung von Frank.
Ja, vor allem jetzt nicht, wo der Ranko Popovic in St. Pölten Trainer ist.
Genau, der Einzige, der es richten hätte, ist jetzt nicht.
Genau.
Okay. Zum Ende machen wir jetzt noch ein kleines kurzes Spielchen. Wir machen das ja testweise, um klare Antworten von unseren Interviewpartnerinnen zu bekommen. Vielleicht funktioniert das mit euch schon gut. Wenn nicht, dann können wir das ja wieder vergessen fürs nächste Telegramm. Ich frage euch jetzt beide die gleiche Frage. Zuerst Frank, dann Jürgen immer. Und ja oder nein. Wird Heiko Vogel im Winter noch Sturmtrainer sein, Frank?
Ja.
Jürgen?
Ja.
Wird man gegen die Austria punkten, Frank?
Ja.
Jürgen?
Ja, einen Punkt.
Wird Ranko Popovic mit St. Pölten Erfolg haben, Frank?
Ja.
Jürgen?
Nein.
Wird sich Philipp Hosiner noch in die Herzen der Sturmfans schießen, Frank?
Nein.
Jürgen?
Nein.
Wird Felipe Ferreira noch im Frühjahr bei Sturm sein, Frank?
Ja.
Jürgen?
Ja.
Dann war's das für diese Sendung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, auch in diesen jetzt eher doch punktemäßig unerfreulichen Zeiten unsere Black FM T-Shirts zu erwerben. Und bis bald beim Black FM Telegramm.